Mädels Spezial.
Christina, ich hab dir was mitgebracht. Guck mal.
Das ist tatsächlich relativ ekelhaft.
Ja.
Warum hast du mir einen Müllbeutel mitgebracht?
Das ist der Plastikmüll aus meiner WG.
Mensch, das wäre doch nie nötig
super,
gewesen.
Nur für dich. Guck mal, Käseverpackungen sind hier drin, Folien, Tetrapacks von Milch, Apfelsaft und so weiter. Quasi ein gelber Sack.
Er ist blau.
Ja, der ist blau. Aber du weißt, was ich meine. Ein gelber Sack. Und wir haben zu dritt in der WG gerade mal anderthalb Wochen für dieses ordentliche Säckchen hier gebraucht.
Okay, das ist natürlich erstmal toll, dass der Müll jetzt hier bei uns steht und nicht in einem Mülleimer. Aber ist jetzt nicht wirklich überraschend, oder? Wie schnell so viel Müll und wie schnell so viel Plastik zusammenkommt. Geht uns wahrscheinlich allen so, oder?
Ja, leider schon. Also das Umweltbundesamt sagt, jeder Deutsche hat im Jahr 2016 im Schnitt 220 Kilo Verpackungsmüll produziert.
Ja gut, aber wir können dem Zeug ja auch nicht entkommen. Also geht schon morgens beim Zähneputzen los. Die meisten Zahnbürsten sind aus Plastik. Shampoo und Frühstückstoast sind auch in Plastik verpackt. Und noch bevor wir aus dem Haus gehen, haben wir also schon super viel Müll produziert.
Es ist schlimm, ja. Und essen tun wir den Scheiß inzwischen auch schon.
Inwiefern essen?
Naja, Wissenschaftler der Uni Newcastle in Australien schätzen, pro Woche nehmen wir alle 5 Gramm Plastik durch Essen und Trinken zu uns. Das ist, als würden wir jeden Sonntag eine Kreditkarte essen statt einem Frühstücksei.
Ich gestehe, dass ich noch keine Kreditkarte bisher in meine Lasagne hineingefriemelt habe. Geht's dir anders? Machst du da was anders?
Nein, natürlich nicht, aber indirekt kommt das Zeug halt irgendwie in unseren Körper rein. Wir benutzen so viel Plastik für alles, für alle möglichen Produkte, dass das Zeug halt in Flüsse sickert oder Tiere es irgendwie aufnehmen und am Ende ist es dann drin im Steak, im Fischfilet oder auch im Wasser.
Und weil das einleuchtenderweise jetzt nicht mal so geil ist, wenn der Plastikmüll aus Robins WG auf meinem Teller oder Glas und oder in meinem Glas und dann irgendwie in meinem Bauch landet, geht's im Puls-Spezial heute ums Thema Plastikmüll. Zugemüllt machen wir mit Plastik unseren Planeten kaputt. Mein Name ist Christina Wolf und Reporter dieser Folge ist Robin Köhler.
Puls-Spezial.
Die Bilder kennt ihr alle. Fotos vom Mageninhalt von Meerestieren wie so tote Wale oder irgendwelche anderen Tiere, oder? Die dann so aufplatzen und dann sieht man so, die sind verendet und der ganze Bauch ist voll mit Plastik. Oder Vögel, die sich durch so ein riesiges schwimmendes Abfallmeer kämpfen. Diese Bilder sind, finde ich, wirklich furchtbar und Material für unsere Albträume. Und guckt irgendwie so aus, als stünde unser Planet so ungefähr 3 Minuten vor der Umweltapokalypse. Ist es tatsächlich so, Robin, dass wir in nächster Zukunft im Plastik ertrinken werden?
Klares Jein, also man kann es so nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Wir wollen heute aber auf jeden Fall klären, was passiert denn mit unserem Plastikmüll und wieso kann der im Meer landen, auch wenn wir ihn richtig entsorgen. Dafür verfolgen wir zum Beispiel meinen WG-Plastikmüll. Ich war in einer Müllsortieranlage. Wir wollen heute über Recycling sprechen, dann die Frage beantworten, wenn Plastik einmal im Meer ist, kriegen wir das jemals wieder raus? Und dafür war ich zum Beispiel bei einem coolen Startup, die einen Mikroplastikfilter erfunden haben. Wir reden außerdem darüber, wie man mit weniger Plastik leben kann und braucht es dafür gleich immer verpackungsfreie Supermärkte.
Was genau ist Plastik eigentlich? Wie wird das Zeug hergestellt und wer hat es überhaupt erfunden? Puls-Reporter Robin Köhler hat nochmal alles Wissenswerte zum Thema zusammengestellt.
Was ist Plastik eigentlich?
Plastik ist nicht gleich Plastik. Stattdessen bezeichnet der Begriff eine ganze Reihe von verschiedenen Kunststoffen, die vor allem aus Erdöl hergestellt werden. Verpackungshersteller mögen Plastik, weil es leicht ist, lange hält, elastisch ist und nicht schnell kaputt geht. Man kann einfach verschiedene Formen herstellen und vor allem, es ist billig.
Wer hat's erfunden?
Genau genommen wurde Plastik nicht erfunden, sondern entdeckt. Dieser Verdienst lässt sich zudem nicht auf eine Person begrenzen. Stattdessen haben viele Forscher und Forscherinnen an der Entwicklung von Kunststoffen mitgewirkt. Entscheidenden Einfluss hatte auf jeden Fall der belgisch-amerikanische Chemiker Leo Hendrik Baekeland. Er reichte im Jahr 1907 ein Patent für den ersten synthetischen Kunststoff mit dem Namen Bakelit ein.
Wo ist Plastik überall drin?
Plastik ist nicht nur in der Plastiktüte. Viele Alltagsprodukte, von denen wir es nicht erwarten, enthalten oft auch Kunststoffe. Zum Beispiel hat Backpapier eine Beschichtung, damit es nicht im Blech festklebt. Auch Kassenzettel, Kaffeefilter und Klopapier können Plastik enthalten. Konservendosen und Getränkekartons kommen ebenfalls nicht ohne Innenbeschichtung aus. Von diversen Kosmetikprodukten, Autoreifen und Co. fangen wir gar nicht erst an.
Wo ist Plastik am schlechtesten?
Überall, wo es nicht gebraucht wird. Beispiel Banane. Die hat von der Natur eine wunderbar schützende Naturverpackung bekommen. Da braucht's keine weitere Plastikschicht drumherum. Außerdem ist jedes Plastik schlecht, was nur minimal genutzt wird. Einwegbesteck, To-Go-Becher oder auch Feuerzeuge, die sich nicht wiederbefüllen lassen.
Wie lange braucht Plastik, um zu verrotten?
Auf jeden Fall so lange, dass man es teilweise erst schätzen kann. Bei einer PET-Flasche gehen Forscher der Umweltorganisation 4Ocean davon aus, dass sie erst nach 450 Jahren zerfallen ist. Eine Angelschnur soll sogar 600 Jahre überleben. Plastiktüten schwimmen bis zu 20 Jahre im Meer, bevor sie sich aufgelöst haben. Styroporbecher werden auch mal 50 Jahre alt.
Puls.
Schon ein krasses Missverhältnis, oder? 450 Jahre ist eine krass lange Zeit dafür, dass wir so eine PET-Flasche vielleicht mal, ja, 1-2 Stunden benutzen ungefähr. Aber Robin, ganz ehrlich, macht es jetzt einen Unterschied, ob ich die PET-Flasche im Plastikmüll wegschmeiße oder irgendwohin?
Auf jeden Fall. Das macht einen großen Unterschied, ob man es am Ende eben recycelt oder nicht. Also Plastikmüll gehört in Deutschland ja meistens in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Da sollen nur Verpackungen rein aus Kunststoff, Weißblech und Aluminium. Also zum Beispiel so ganz klassische Plastiktüten, Folien, Tuben und Konservendosen. Und auch Getränkekartons. In manchen Orten gibt's die sogenannte Wertstofftonne. Da ist es sogar noch einfacher. Hier kommt das alles rein, aber außerdem noch Sachen, die sonst im Restmüll landen.
Gibt's dann nochmal Unterschiede, je nachdem, wo man wohnt? Wie war's bei dir und deinem WG-Müll?
Ja, dem bin ich gefolgt. Also ich wollte wissen, die ganzen Verpackungen hier in meinem gelben, also blauen Sack. Was passiert denn jetzt eigentlich damit? Also ich habe es richtig entsorgt, klar, aber dann, was passiert dann? Also bin ich quasi meiner eigenen Müllabfuhr hinterhergefahren in eine Sortieranlage für Plastikverpackungen.
Robin, jetzt mal ganz ehrlich, bringt Mülltrennung überhaupt was? Man hört ja immer wieder mal, dass am Ende das alles zusammengekippt und dann einfach verbrannt wird.
Ja, das hört man oft, das stimmt aber so pauschal auf keinen Fall, weil gutes Plastik kann recycelt werden. Dafür müssen wir es aber richtig entsorgen.
Womit wir jetzt wieder beim Plastikmüll aus deiner WG sind, der, weiß nicht, ob der schon langsam zu riechen anfängt, den du mitgebracht hast hier.
Noch nicht.
Aber du hast ja auch anderen Müll aus deiner WG verfolgt. Was ist denn mit dem passiert?
Der wird eingesammelt und landet dann in einer, ja, Müllsortieranlage. Und so eine hat mir Georg Hadersdorfer im Norden von München gezeigt. Georg ist der Chef und ich bin dann rein in knallorangene Warnkleidung. Und dann war ich ganz schnell mittendrin in einem Meer aus Plastik.
Also ich stehe gerade vor einem riesigen, ich sag mal Müllberg. Wie hoch wird es hier gestapelt?
Wir liegen hier in einer Höhe von 5 bis 6 Meter.
Ich sehe hier Chipstüten, also ganz viel Verpackung von Lebensmitteln, aber auch ein Schuh. Ich sehe einen Schuh, Plastikbecher, Joghurtbecher. Richtig, also bei euch landet eigentlich der alltägliche Müll, den wir alle produzieren.
Also bei uns landet nicht der Müll, sondern bei uns landen wirklich die Verpackungen. Den Schuh hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Fehlwurf, der hat in der Verpackung nichts verloren.
Sollen wir gleich mitnehmen?
Den können wir gleich mitnehmen und den schmeißen wir dann gleich zu die Sortierreste.
Ja, jetzt wird es ein kleines bisschen lauter bei uns in der Anlage. Wir stehen jetzt praktisch bei dem ersten Gerät. Das ist unser Gebindeöffner. Das heißt also, wenn das Material in gelben Säcken angeliefert wird, dann werden diese gelben Säcke hier bei dem ersten Gerät geöffnet.
Das heißt, ihr reißt die Säcke auf?
Wir trennen erstmal nur das gesamte Material von den großflächigen Folien. Wow! So, wir können jetzt mal einen Blick reinschmeißen in unsere schöne Siebtrommel, in das Innenleben. Unsere Siebtrommel ist ca. 15 Meter lang, hat einen Durchmesser von 3 Metern und hat verschiedene Lochbleche in der Trommel, das heißt, wir können hier schon bestimmte Materialien vorsieben.
Ja, das heißt, die Löcher in der Trommel sind hinten kleiner, da fallen die kleinen Sachen schon durch und dann werden die Löcher eben immer größer und so wird da schon mal gesiebt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dir da so zuzuhören, Robin, dass dir das sehr gut gefallen hat. Das ist sowieso so Baggerfahrer spielen, oder?
Ja, ist ein kleiner Kindheitstraum, ich wollte da schon immer mal hin.
Also dieser Plastikmüll, das habe ich jetzt verstanden, der wird nach Größe sortiert.
Also das Material läuft auf Fließbändern durch die ganze Anlage und an einem Punkt zum Beispiel gibt es dann einen Magnet, der holt da das Weißblech raus, also Konservendosen, sowas. Mhm. Und auch die verschiedenen Plastiksorten werden nochmal aufwendig getrennt. Ein anderes Beispiel, es gibt eine Stelle, da ist ein Scanner und der erkennt per Kamera, per Scan eben Getränkekartons, die auf dem Fließband langlaufen. Der gibt dann elektronisches Signal und wenig später kommt da genau an der Stelle ein Luftschuss und schießt die Kartons auf eine andere Bahn. Ich fand's super geil.
Das ist toll, ja.
Super geile Technik. Insgesamt sind es locker über 15 Sortierschritte, weil je besser Georg und seine Leute die Kunststoffe trennen, desto mehr Geld gibt es für sie am Ende. Also danach wird so eine Sortieranlage auch bewertet. Und um ganz sicher zu gehen, wird am Schluss sogar nochmal per Hand sortiert, wo ich mir dann auch noch die Hände schmutzig gemacht habe. Wobei, na gut, ich hatte Handschuhe an.
So, und jetzt sind wir bei einem der letzten Schritte, oder?
In der Sortierkabine werden praktisch das Endmaterial nochmal von Hand durchgesehen, ob jetzt hier noch brauchbare Stoffe mit dabei sind.
Und ich darf jetzt irgendwo kurz mitmachen mal?
Ja, genau. Aber dazu brauchen wir erstmal Handschuhe.
Ja.
So, wir schauen jetzt auf den Materialstrom, ob hier PET-Flaschen sind, so wie hier und hier, und schmeißen die Flasche dann hier rüber.
Das ist jetzt auch eine Plastikflasche.
Das ist auch eine Plastikflasche.
Aber da steht sogar PET drauf, ja.
Da rein, genau. Also hier kommen im Regelfall alle Flaschen, wo hier sind, sind PET-Flaschen.
Da ist drin.
Macht nichts.
Ist egal. PET?
PET.
Also es ist schon kompliziert, oder?
Es ist nicht ganz einfach.
Ja, man muss schon auf Zack sein.
Ja, vor allem bei so wenig Zeit. Also dieses Fließband, das läuft wirklich recht schnell und es hört halt nicht auf. Es geht immer, immer weiter.
Aber wenn man es nochmal so per Hand sortieren muss, dann sind die Maschinen doch nicht ganz so genau, oder?
Ja, die sind schon sehr genau, aber je nachdem, wie die Verpackungen auf dem Fließband liegen, da kann ja immer mal was drüber oder drunter liegen, da geht immer mal was durch. Und um wirklich möglichst sauber zu trennen, also bei Getränkekartons ist am Ende zum Beispiel nur jede 20. Flasche falsch, lohnt es halt, den letzten Feinschliff eben selbst zu machen.
Und was passiert dann mit diesen sortierten Müllsorten?
Die kommen dann am Ende jeweils in eine richtig große Presse und der macht dann so schöne Würfelchen daraus. Und diese Würfel, die gehen dann zu einzelnen Verwertern.
Also habe ich das richtig verstanden? Da liegen jetzt die Käsepackungen auf ihren Häufchen und dann, was passiert dann?
Na, was dann am Ende mit diesen verschiedenen Würfeln passiert, das ist ganz unterschiedlich. Ein ganz kleiner Teil wird einfach nur verbrannt, zum Beispiel die Mischkunststoffe, also da, wo verschiedene Plastikschichten so aneinander kleben, weil die kann man nur mit ganz viel Energieaufwand wieder trennen. Aber über die Hälfte von dem, was in dieser Sortieranlage da ankommt, kann auch irgendwie wieder richtig recycelt oder wiederverwendet werden. Zum Beispiel so Kunststoffprodukte wie Polyesterjacken oder Gießkannen aus Hartplastik können dann daraus gemacht werden. Weißblech und Aluminium wird wiederverwendet und so weiter. Das Problem ist aber, viel von unserem Plastikmüll kommt gar nicht erst in so einer Sortieranlage an. Und das führt dazu, dass wir eben nicht die Hälfte oder noch mehr von unserem gesamten Plastikmüll recyceln, sondern laut deutscher Umwelthilfe gerade mal 17,3%.
Was nicht besonders viel ist.
Puls Spezial.
Robin, eigentlich kann man mit Plastik ja ordentlich was anfangen, man kann es ja auch recyceln. Warum machen wir das viel weniger, als wir es eigentlich könnten?
Das hat mehrere Gründe. Also nochmal zur Erinnerung, wie viel es eigentlich ist. Laut deutscher Umwelthilfe haben wir in Deutschland pro Jahr 6,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. Das ist vom Gewicht 17 Mal das Empire State Building, also eine ganze Menge. Und wie gesagt, nicht mal ein Fünftel landet im Recycling, obwohl wir mindestens die Hälfte davon noch verwenden könnten. Und über die genauen Gründe habe ich mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen.
Das ist unglaublich wenig, liegt daran, dass viele Produkte aus Kunststoff gar nicht für ein Recycling erfasst werden, sondern in der schwarzen Tonne entsorgt werden und der Verbrennung zugeführt werden. Und von den Verpackungen, die im gelben Sack landen, wird auch nur rund die Hälfte der gesammelten Verpackungen recycelt. Und das führt dann am Ende zu viel weniger Recycling von Kunststoffen, als wir eigentlich annehmen.
Kurz gesagt, wir trennen unseren Müll immer noch nicht sauber genug. Ja, weil vieles, was man recyceln könnte, landet eben gar nicht erst im gelben Sack. Und zum anderen sind aber auch viele Verpackungen so hergestellt, dass sie nur sehr schwer zu recyceln sind.
Ja, aber warum ist das so? Also warum sind manche Verpackungen schlecht zum Recyceln?
Ja, es hängt halt davon ab, wie die hergestellt werden. Schwierig sind zum Beispiel schwarze Verpackungen, oder sie können es sein, weil die von den Infrarotscannern in so einer Sortieranlage, ich hatte davon gesprochen, nur ganz schwierig erkannt werden können. Und das größte Problem, hatte ich auch schon erwähnt, die sogenannten Mischkunststoffe. Weil, wenn da so verschiedene Kunststoffschichten übereinander liegen, kostet das super viel Energie, die wieder zu trennen. Und deswegen werden sie meistens einfach verbrannt.
Und warum benutzen dann die Hersteller solche Mischkunststoffe?
Die denken natürlich erstmal ans Verkaufen und nicht ans Recycling.
Sind die hübscher?
Die sind hübscher. Die Sachen sollen natürlich im Ladenregal dir auffallen. Deswegen sind die Verpackungen besonders bunt, die schimmern vielleicht oder sehen irgendwie super elegant aus und sind selten auch aus recyceltem Material. Rezyklat nennt man das. Es wäre zwar umweltfreundlicher, sieht aber halt nicht so fancy aus.
Okay, also kann ich das jetzt ändern? Kann ich im Laden erkennen, ob eine Verpackung aus Rezyklat besteht und ob sie sich gut recyceln lässt?
Es gibt ganz wenige Produkte, die offensiv damit werben. Also ich kenne zum Beispiel ein Shampoo im Drogeriemarkt, dessen Verpackung komplett aus Rezyklat ist und die das eben auch auf die Verpackung schreiben. Ansonsten ist es sehr schwierig für uns beim Einkaufen, meint eben auch Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe.
Der Verbraucher kommt so gut wie an gar keine Information. Wie viel Recyclingmaterial beispielsweise in einer Reinigungsmittelflasche aus Kunststoff enthalten ist. Er bekommt aber auch keine ausreichenden Informationen darüber, welche Verpackung überhaupt recyclingfähig ist. Und diese Informationen braucht der Verbraucher aber, um eine umweltfreundliche Kaufentscheidung treffen zu können.
Also, Praxistest, wenn ich in der Drogerie vor zwei Putzmitteln stehe, ist meistens so, ich habe null Ahnung, wie umweltfreundlich die Verpackung jetzt ist. Da müssten tatsächlich die Hersteller einfach mal anfangen, die Infos draufzuschreiben.
Oder halt immer jetzt vielleicht die hässlichste Verpackung wählen, könnte man auf jeden Fall versuchen. Aber es ist jetzt auch, ich verstehe schon, das ist jetzt auch keine wirklich valide Empfehlung.
Nicht ganz.
Bis dahin verbrennen also diese schlechten Verpackungen einfach und verpesten die Luft?
Genau, das ist nicht nur schlecht, es erzeugt zwar immer noch Wärme und Energie, damit kann man ja was anfangen, aber es verschmutzt eben auch die Luft. Und der Naturschutzbund kritisiert außerdem, viele von diesen Müllverbrennungsanlagen würden mit veralteter Technik arbeiten, das heißt, die könnten eigentlich noch deutlich effizienter sein. Trotzdem ist es so, Kunststoffe, die schlecht zu recyceln sind, die übrig sind, die zu verbrennen, ist immer noch besser, als das Zeug ins Ausland zu exportieren. Das passiert nämlich auch viel. Laut Naturschutzbund immerhin wird ein Sechstel von unserem Plastikmüll auch ins Ausland exportiert. Zum Beispiel in asiatische Länder wie Malaysia. Und das trägt am Ende auch dazu bei, dass das Zeug auch in den Meeren landen kann.
Das ist der mit Sicherheit schlechteste Ort für unseren Plastikmüll, das Meer. Passiert aber trotzdem unheimlich viel. Selbst Verpackungen, die wir hier in Bayern wegschmeißen, können über Exporte in andere Länder letztlich im Meer landen. Und wenn es einmal drin ist, Robin, wie kriegen wir es wieder raus?
Wenn es einmal drin ist, ist es super schwer, das wieder rauszubekommen. Und das Weltwirtschaftsforum geht davon aus, dass 2050 schon mehr Plastik in den Meeren drin ist als Fische. Hm. Das lässt sich nur schwer beweisen, das ist ja auch eine Schätzung. Aber einige Initiativen wollen das nicht länger mit ansehen.
Da sind ja einige schon auch relativ bekannt, zum Beispiel die Ocean Cleanup, ne?
Genau, das ist das Projekt von diesem jungen Niederländer Bojan Slat. Aber auch Menschen aus Bayern machen sich Gedanken. Ich habe zum Beispiel Günther Bonin getroffen, der ist Gründer des Vereins One Earth, One Ocean. Die sitzt in München, arbeitet aber inzwischen schon auf der ganzen Welt. Und Günther hat mir erzählt, jedes Jahr sollen etwa 20 Millionen Tonnen Plastik im Meer landen.
Krass.
Nochmal ein Vergleich vom Gewicht. Das ist so, als wenn wir zu jeder Silvesterparty, weil wir Bock drauf haben, so 2000 Eiffeltürme ins Wasser schmeißen. Und krass ist, 80% davon kommt aus bestimmten asiatischen Ländern, die eben nicht die gleiche gute Müllentsorgung und das gute Recycling haben, wie wir, sagt Günther.
Die haben kein Recycling, die haben keine Müllabfuhr in dem Sinne. Da wird das Zeug einfach auf die Straße geschmissen, wird verweht in die Gewässer oder die Flussbette.
Also das heißt, man schmeißt weg, es weht in den Fluss und der Fluss trägt es ins Meer.
Ja, genau. Das sind die 10 größten Flüsse der Welt. Das ist auch Afrika dabei, Niger oder Amazonas, Rio. Da kommt auch viel raus. Aber das meiste kommt wirklich aus Asien und kommt letztendlich durch die Flüsse in die Meere.
Ist es so, dass meine Plastiktüte auch teilweise in Plastikmüll nach Asien kommen kann und dann von da auch in die Meere kommt?
Ja, wir werden keine jetzt finden, die wir gerade selber getragen haben, aber wir finden ja weltweit überall Artikel, ob das nun gerade Coca-Cola ist, damit am meisten Nestle, Haribo-Tüten und weiter, die finden wir überall in den Gewässern. Das heißt, dass wir da mitverantwortlich sind.
Ja, also wenn wir aus Deutschland Plastikmüll in bestimmte Länder exportieren, die schlechte Entsorgungssysteme haben, kann auch unser Plastikmüll, unsere Plastiktüte letztlich im Meer landen. Weil sich zum Beispiel eine Firma dort den guten Plastik, den sie noch gebrauchen kann, raussucht und den Rest dann einfach doch wegschmeißt. Das ist blöd und deshalb hatte Günther vor einigen Jahren die Idee einer maritimen Müllabfuhr.
Ich übersetze, eine Müllabfuhr auf dem Wasser?
Genau. Also Günther hat mit seinem Verein Schiffe entwickelt, die Plastikmüll wieder aus dem Wasser rausfischen. Das heißt, die haben Netze unten dran, die Plastik wieder einfangen. Und die Netze sind dabei so weitmaschig und die Schiffe fahren so langsam, dass sie natürlich keine Fische mit einfangen. Mhm. Das ist ja nicht Sinn der Sache.
Jetzt nicht so klug.
Nee. Die kleinere Variante davon, also es gibt mehrere Varianten, die kleinere heißt Seehamster. Die ist auch zum Beispiel schon in bayerischen Seen unterwegs. Und die größere heißt Seekuh, ist dann zum Beispiel fürs offene Meer.
Ich bin großer Seekuh-Fan. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich adoptiere im Jahr immer Manatees. Wirklich, empfehle ich euch allen. Man kann Manatees adoptieren und die beschützen quasi, denen halt Geld spenden. Und die werden dann, weißt du, wenn die so von Schiffen gerammt werden und so. Das sind die niedlichsten Tiere der Welt. Ich kriege auch immer einen Kalender zu Weihnachten.
Hoffentlich werden sie nicht von Seekuh-Schiffen gerammt.
Nein, nein, ich liebe sie wirklich. Aber jetzt, warte, ich war kurz abgelenkt. Seehamster ist aber, das gibt's nicht, das weiß ich.
Nein, das gibt's nicht. Es sind, wie gesagt, diese Schiffe und es sind super süße Namen dafür.
Ja.
Diese Schiffe hat der Verein aber super aufwendig selbst entwickelt, sind wie gesagt teilweise schon im Einsatz. Was es noch nicht gibt, ist der erste Seeelefant. Das ist im Prinzip ein ganz normales Containerschiff, das dann unterwegs ist mit ganz vielen dieser kleineren Seekühe auf dem offenen Meer. Und das alles zusammen ergibt dann am Ende die große Version der maritimen Müllabfuhr.
Der Seeelefant ist eigentlich unterwegs auf der hohen See, sag ich mal, in den Ozean und hat 50 Seekühe dabei. Die Seekühe fangen, die werden geleitet per Satellit, die fahren dahin, wo der meiste Müll ist, geben quasi ihren Müll ab in Form von großen Netzen, die an Bojen hängen. Dann kommt der Seeelefant mit seinen Krähen, hebt die auf. An Deck werden die sortiert, was man wirklich verwenden kann, was man nicht verwenden kann. Und dann entsteht ein Prozess vom Sortieren, vom Reinigen, vom Trocknen, Verballen. Also sortenreines Plastik entsteht da oder schwefelfreies Heizöl, was wichtig ist. Denn dieses schwefelfreie Heizöl, damit kann unser eigenes Schiff wieder fahren und wir fahren eigentlich sauber.
Ja, so sieht sie aus. Eigentlich glorreich, die Zukunft, wie sie Günther sich vorstellt. Ja. Auf so einem Seeelefanten sollen dann später 30 bis 50 Leute arbeiten. Drumherum fahren diese ganzen Seekühe mit Elektroantrieb und per Fernsteuerung. Müllsortierung und Recycling passiert alles auf dem Schiff noch. Und dabei soll auch, wie gesagt, noch dieser eigene Treibstoff entstehen, der eben weniger umweltschädlich ist als dieses Schweröl, mit dem Tanker normalerweise fahren. Das dauert aber noch etwas, bis es soweit ist. Der erste Seeelefant soll 2021 losfahren.
Und der geht dann wo an Start?
Das ist noch gar nicht hundertprozentig klar. Möglich ist zum Beispiel Nilregion. Vielleicht geht es aber auch nach Asien oder in die Nähe von Rio de Janeiro.
Okay, aber selbst wenn das alles klappt, holen die am Ende nicht eh nur das oberflächliche Zeug ganz oben raus? Also was ist mit dem Zeug, das unter den Netzen rumtreibt?
Das stimmt natürlich schon. Es gibt auch Plastik, das eben tiefer liegt als diese 2 Meter, die Netze ins Wasser reichen. Aber Günther sagt, sie wollen jetzt erstmal möglichst viel rausholen. Und die Konzentration von Plastik ist ihm zufolge oben am höchsten, weil das ganze leichte Plastik
schwimmt oben,
genau. Mhm. Und außerdem hat der Verein noch ein anderes Ziel. Die wollen eigentlich das nicht alles selber machen, sondern die wollen die Wirtschaft heiß machen. Also dieses Plastikrecycling mit diesem Konzept, mit dieser Technik soll laut Günther eigentlich ein richtig lukratives, gutes Geschäft sein. Das heißt, er will eigentlich die Wirtschaft animieren, dass sie damit auch richtig Kohle scheffeln.
Plastik aus dem Meer holen mit großen Stücken wie Plastiktüten oder verlorenen Flipflops geht es ja vielleicht noch. Schwierig wird es bei den ganz, ganz kleinen Teilen, die wir gar nicht wirklich sehen können. Nämlich, es geht um das berühmte Mikroplastik.
Puls Spezial.
Zugemüllt, machen wir mit Plastik unseren Planeten kaputt? Das ist die Frage heute bei uns im Puls Spezial. Robin, wann ist eigentlich Plastik Mikroplastik?
Da spricht man von dem Mikroplastik bei den Teilen, die einen kleineren Durchmesser haben als 5 mm. Also das ist wirklich richtig verdammt kleine Zeug. Und weil es so klein ist, also Plastik ist ja schon schlimm genug, aber weil es so klein ist, bringt dieses Mikroplastik eben noch mal ganz eigene Probleme mit sich.
Aber wieso? Es ist doch viel kleiner. Also warum? Erklär mal.
Also zum einen, du kriegst es aus Wasser zum Beispiel so gut wie überhaupt gar nicht mehr raus. Ja, da brauchst du mit einem Fischernetz erst gar nicht anfangen. Zum anderen ist es so klein, dass alle möglichen Lebewesen es auch eben in ihren Körper aufnehmen. Das gilt für Fische, aber zum Beispiel über Wasser können es auch letztlich auch wir Menschen aufnehmen.
Hat man in den letzten Jahren schon viel von gehört. Kennt man zum Beispiel auch von Körperpeelings. Es gab auch so Shampoos mit so Körnchen drin. Also ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber gab es vor ein paar Jahren. Können das die Hersteller nicht einfach rauslassen in Zukunft?
Naja, einige machen das ja schon. Also diese Peelings oder diese Shampoos mit den Körnchen sind eigentlich ein gutes Beispiel. Seitdem das bekannter ist, machen die das auch weniger. Aber neben diesem hergestellten Mikroplastik gibt es auch noch eine ganz andere Form.
Mikroplastik B sind Kleinstpartikel, die durch die Nutzung von Produkten anfallen oder abfallen sozusagen. Reifenabrieb zum Beispiel oder die Verwitterung von Farben oder was auch bei der Wäsche von Fließpullovern zum Beispiel ins Abwasser gelangt. Das wird dann auch nicht von den Klärwerken rausgefiltert.
Ja, das sagt Professor Wörheide. Er ist Professor für Geobiologie und Paläontologie an der Ludwig-Maximilians-Uni in München.
Weiß man eigentlich, wie viel Mikroplastik in den Meeren ist?
Ja, das ist super schwer rauszufinden. Es geht erstmal darum, das zu erforschen, dass man das rausfinden kann. Und dafür forscht Professor Wörheide an Schwämmen. Die sollen in Zukunft nämlich dabei helfen können.
Was für Sorte Schwämme? Also diese Naturschwämme, die lebende Sorte im Wasser?
Genau. Und um mir zu zeigen, wie diese Schwämme helfen können, hat mich Professor Wörheide in Katakomben mitgenommen. In die Katakomben vom Paläontologischen Institut in München. Und da hat er mir unterirdische Aquarien gezeigt, die hier im Hintergrund wunderschön surren.
So, bitteschön. Rein in die gute Stube.
Ah.
Ja, wir haben ja einige verschiedene Meerwasser-Aquariensysteme, in denen wir hauptsächlich Schwämme und Korallen züchten.
Also es ist ein dunkel beleuchteter Raum mit, ich sehe mindestens 4, 5, 6 Aquarien.
Um die Ecke haben wir noch ein paar.
Hier gab es jetzt Versuche. Was wurde denn hier quasi an diesen Aquarien ausprobiert?
In diesen Becken haben wir kleine Schwämme reingesetzt und haben in das Wasser kleine Mikroplastikpartikel, kleine Microbeads, so runde Kügelchen von bestimmter Größe, 6 Mikrometer Größe, hineingegeben und haben dann geschaut, inwieweit die Schwämme diese Partikel überhaupt aufnehmen, beziehungsweise wenn sie die aufnehmen, ob sie die durchspülen durch ihren Körper oder ob sie die irgendwo einbauen.
Und was ist dabei rausgekommen?
Dabei rausgekommen ist, dass sie durchaus auch Partikel in ihr Gewebe einbauen und aufnehmen.
Das heißt, Forscher könnten in Zukunft dann sich einfach Schwämme aus dem Wasser nehmen und anhand der Belastung der Schwämme mit Mikroplastik sehen, wie viel Mikroplastik eben in einer Meeresregion oder in einem See drin ist.
Gut für die Forscher, ich nehme an, nicht so gut für die Schwämme, oder? Also was heißt es denn für Schwämme und Fische und so weiter?
Das ist noch nicht komplett erforscht. Also klar ist, Fische nehmen Mikroplastik auf, die halten das meistens einfach für Essen, können das Zeug aber dann nicht verdauen und verhungern vielleicht sogar daran, weil voller Magen, ich denke, ich bin satt, aber sind halt keine Nährstoffe drin. Ja, und Muscheln und Schwämme, also filtrierende Lebewesen, wie Mikroplastik darauf reagiert, ist auch nicht wirklich klar, laut Professor Wörheide. Dafür aber weiß man was anderes.
In diesen Plastikstoffen sind natürlich andere Stoffe mit drin. Weichmacher zum Beispiel, kennen wir ja alle, Plastikweichmacher, die dann eingetragen werden in diese Organismen. Oder diese Mikroplastikpartikel sind auch geladen, also elektrisch geladen und wirken praktisch wie ein Magnet für andere Giftstoffe. Das heißt, sie können also praktisch auch Gifte anreichern an diesen Partikeln, die dann von Organismen aufgenommen werden. Unter Umständen dann diese Organismen zumindest belasten. Und die können dann natürlich auch in die menschliche Nahrung Kette gelangen, beziehungsweise als menschliche Nahrung aufgenommen werden. Und was dann passiert im Menschen, das ist noch eine Frage.
Ja, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und werde Jahrzehnte der Forschung vorweggreifen. Es ist, glaube ich, nicht geil.
Also Mikroplastik, du solltest sofort einen Doktortitel für diese Aussage bekommen.
Das Zeug, also Mikroplastik, ist auf jeden Fall schon in Meersalz festgestellt worden, in Fischen und Muscheln. Und es ist auch klar, wir Menschen nehmen solche Nanoplastikpartikel eben durch unseren Darm auf.
Ja, und was kann ich da jetzt also machen? Es macht jetzt wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, wenig Unterschied, ob ich Biofisch den besten überhaupt esse oder nicht. Kommen alle aus dem gleichen Wasser, ne?
Stimmt. Also da kannst du tatsächlich nicht viel gegen machen. Könnte auch beruhigend wirken, weiß ich nicht. Wir können nur dafür sorgen, dass in Zukunft eben weniger Plastik in Flüsse und Meere gelangt. Und ein paar Strategien dafür, die gibt es zum Glück auch schon.
Also ihr habt euch quasi auf die Fahne geschrieben, das scheiß Mikroplastik wieder aus den Gewässern rauszuholen.
Genau, das verdammte scheiß Mikroplastik aus den Gewässern rauszuholen. Das ist unser Ziel, ja. Oder besser gesagt, nichts aus den Gewässern rauszuholen, weil wenn es mal drin ist, hast du echt Schwierigkeiten. Sondern unser Gedanke ist halt, als allerletzte Stufe der Kläranlagen, bevor unser Abwasser wieder in den Fluss geht, jetzt in die Isar, in die Amper oder in irgendwelche Seen oder so. Also das, was wir dann behandeln, ist eigentlich das saubere Wasser der Kläranlagen. Aber es ist halt nicht sauber, weil Mikroplastik bis jetzt einfach nicht erfasst wird.
Ja, beziehungsweise es wird bei weitem nicht alles erfasst. Das ist Sebastian Porkert von der Firma Ecofario. Und Sebastian hatte die Idee für eine Technik, wie man Mikroplastik eben ohne riesigen Energieaufwand doch wieder aus dem Wasser rausbekommt.
Also für jetzt heißt es, unsere Kläranlagen können das Zeug nicht rausfiltern. Haben wir das dann auch im Leitungswasser drin?
Da kann ich dich ein bisschen beruhigen. Also erstmal haben wir in Bayern ganz viel Quellwasser, ja, also nicht Grundwasser. Mhm. Und im Grundwasser selbst ist, wenn überhaupt, nur ganz wenig Mikroplastik, weil die Erde filtert ja auch nochmal Plastik raus. Also da brauchst du dir tatsächlich keine Sorgen machen.
Und was ist jetzt konkret die Idee von Sebastian, von diesem Startup?
Ja, Sebastian selbst hat Papiertechnik studiert. Das heißt also, im Gegensatz zu mir kann er super Maschinen entwerfen. Und er hat einen kleinen Prototypen gebaut. Der ist viermal kleiner als später das geplante Original. Und der soll das Mikroplastik endlich einfangen. Und er hat mir das Ding vorgeführt im Süden Münchens in einem Büro.
Jetzt stehen wir vor dem guten Stück. Ich sehe von links ein Rohr kommen, das teilt sich dann auf und dann geht's oben weiter und unten weiter. Du kannst es mir besser erklären.
Also was man hier sieht, an der Kernkomponente von unserem Prototypen ist, das könnte man einen Filter nennen, es ist eigentlich kein Filter, sondern unser Hydrozyklon, wir nennen ihn High-G-Separator.
Und was heißt das? Für mich übersetzt wäre es jetzt wieder Filter.
Filter? Ja, nee. Wir haben keinen Filter, weil wir sie über Gravitation trennen. Also wir erzeugen in unserem Bauteil einen Wirbel, der ein künstliches Gravitationsfeld erzeugt in der Größenordnung 1.500 bis 2.000-fach der Erdanziehungskraft.
Und dann kann man die trennen, die genau. Mikroplastikteilchen.
Genau, also wir leiten im oberen Teil tangential ein. Es schaut im Endeffekt aus wie so eine kleine Pfeife von oben nach unten. Und dadurch wird es in eine Rotation versetzt.
Wie ein Strudel.
Ja, ähnlich wie ein Strudel, nur deutlich definierter als so ein Standardstrudel, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Kaffeebecher umrührst.
Das heißt, die Mikroplastikteilchen werden dann an den Rand gedrängt von der Spirale?
Ins Zentrum. Wenn du dir das vorstellst, du gibst sie in Wasser, sie sind leichter wie Wasser, sie würden nach oben schwimmen. Und durch das, dass wir eben dieses künstliche Gravitationsfeld erzeugen, schwimmen sie nach innen.
Dann führst du mir doch mal vor.
Ja, mach mal. Wir haben jetzt hier so ein Sackmodell Mikroplastikpartikel dabei.
Das sieht aus wie ein weißes Puder einfach.
Ja, genau, wie Koks.
Wie Koks, genau. Ja.
Da schütten wir jetzt was rein in unseren Vorlagebehälter. So, und dann rühren wir das einmal hier anständig auf.
Das ist ein Mixer.
Ja, eine Bohrmaschine mit einem Farbrührer. Okay. Schalten die Pumpe an. Wenn man jetzt schaut, sieht man hier schon in dem durchsichtigen Schlauch, in den es oben reinläuft, das Wasser ist voll mit Mikroplastik.
Ja.
Und wenn wir das jetzt hier durchschicken, dann ist ja hier im Inneren dieser Wirbel. In der Mitte von unserem Bauteil ist ein Rohr, das von innen nach unten durchgeht. Und in diesem Rohr sind im unteren Teil Öffnungen. Das Mikroplastik wandert quasi an diese Wandung des Rohrs und wird dann im unteren Teil in der Mitte abgesaugt. Wenn ich hier oben mal anhalte, dann siehst du, in dem oberen Röhrchen sehen wir quasi unsere Schmutzig-Fraktion, also quasi die Fraktion, die mehr Mikroplastik enthält, in dem unteren die Fraktion, die weniger Mikroplastik enthält.
Da sehe ich ein bisschen noch.
Ja. Aber wenn du es jetzt auswiegen würdest, ist der Split ungefähr 25% im unteren Bereich, 75% im oberen Bereich. Und wenn wir das Ganze jetzt hochprojizieren, dann kommen wir auf 95,5.
Ja, also das fertige Produkt am Ende soll fast das komplette Mikroplastik in so einer Kläranlage dann wieder rausfiltern. Weil die große Version kann dann mit mehr Druck arbeiten, weil mehr Druck bedeutet mehr Geschwindigkeit und damit auch eine feinere Trennung.
Und wann soll jetzt dieses System eingesetzt werden?
Ecofario, dieses Startup, hat jetzt einen Investor gefunden, der für den Bau der ersten großen Version Geld dazu gibt. Und einige Klärwerke in und um München haben auch schon gesagt, jo, wir wollen das Ding gerne bei uns testen. Das soll so Anfang nächsten Jahres passieren. Das ist super cool für das Startup, weil einige aus dem Team bisher auch noch in anderen Jobs gearbeitet haben. Mhm. Man muss ja auch Kohle irgendwie verdienen. Und jetzt können sie sich aber in Zukunft voll und ganz der Mission Fuck Mikroplastik widmen.
Schön zu hören, dass es zumindest als Prototyp dann jetzt eigentlich schon mal eine Lösung gibt, oder? Für das Mikroplastikproblem. Plastik zu recyceln ist gut, aber viel besser ist es natürlich, wenn diese ganzen Verpackungen gar nicht erst entstehen, wenn die gar nicht erst anfallen. Also es geht um Plastik vermeiden. Inzwischen gibt es ja schon einige verpackungsfreie Supermärkte und ich gebe es zu an dieser Stelle, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß, wo einer ist, ich bin schon öfter dran vorbeigeradelt, aber irgendwie ist relativ weit weg von meiner Wohnung, ist zum Beispiel eine Ausrede, die ich jetzt hier anführen könnte. Oder kriege ich da eigentlich alles, was ich so brauche? Wie alltagstauglich sind diese verpackungsfreien Supermärkte, Robin?
Ja, das wollte ich auch wissen. Deswegen habe ich den Praxistest gemacht. Ich habe so eine ganz typische Einkaufsliste geschrieben, wie sie ja, in unserer WG, in meiner WG eben bei so einem wöchentlichen Einkauf anfällt. Ein bisschen kleiner habe ich sie gemacht. Aber was kommt da immer so auf den Zettel? Filterkaffee, Nudeln, so ein Pflanzenöl zum Kochen, Milch und so ein ganz normaler Scheibenkäse. Das war jetzt meine Testliste. Und ja, diese Sachen, das sind eigentlich typische Sachen, wo auch eben Plastikmüll anfällt. Mhm. Und ich wollte wissen, bekomme ich diese Sachen alle problemlos auch in einem verpackungsfreien Supermarkt? Und deshalb habe ich mich mit Hanna Satin getroffen in ihrem Laden Ohne in München.
Der erste Schritt ist sozusagen, deine mit Sicherheit sauberen mitgebrachten Gefäße hier an der Kundenwaage einmal abzuwiegen.
Also mein Rucksack ist voll. Ein Glas geht auch, ne?
Wichtig für uns ist, dass es sauber ist, also dass es wirklich gut ausgespült ist. Ja. Und dann, klar, geht Glas oder eine Brotzeitdose oder eben ein Bomberlsäckchen.
Ja, das ging tatsächlich super schnell. Einmal die Gefäße selbst abgewogen und mit einem Marker das Gewicht unten drauf geschrieben. Und am Ende kann man dann ganz simpel nach Gewicht bezahlen, weil das Gewicht von den Boxen und Flaschen eben abgezogen wird.
Wie auf dem Erdbeerfeld früher wurde das auch immer so gemacht. Wie groß ist eigentlich dieser Laden? Haben die eine große Auswahl?
Er ist jetzt nicht so groß. Also es ist eher wie so ein kleinerer Biomarkt. Und was mir auch sehr schnell aufgefallen ist, was es nicht gab, war frisches Gemüse. Hanna meinte, der andere Laden in München, also es gibt tatsächlich schon zwei, der hat auch Gemüse und ein kleines Bistro. Hier musste ich aber drauf verzichten.
Ich schaue jetzt mal auf meinen Einkaufszettel. Ganz oben steht da drauf Kaffee. Wir haben nämlich keinen Kaffee mehr in der WG. Und ich stehe jetzt hier vor den Regalen. Es gibt gemahlenen Kaffee und auch Kaffee in Bohnen. Ich würde mal den gemahlenen nehmen. Und nehme jetzt einfach eins meiner 5 abgewogenen Behälter und fülle das mal rein. So, und wieder zu, Deckel drauf. Dann geht's weiter.
Ja, an den Seiten, an den Wänden sind quasi so viele große Glaszylinder aufgehängt mit so verschiedenen Sachen drin. Da kann man dann sein Gefäß drunter packen, den Hebel benutzen und es läuft dann einfach in die Box rein. Man muss sagen, es ist schon ein bisschen ein spezielles Sortiment. Also neben Kaffee gibt's auch Cornflakes und Müsli, aber auch so Sachen wie Amaranth, Linsen und ganz viele verschiedene Nuss- und Getreidesorten. Man merkt, das sind halt Sachen, die einfach perfekt sind, um sie in so trockenen Zylindern zu verkaufen.
Joghurt.
Nudeln waren ja auch auf meiner Liste, die habe ich ganz schnell gefunden. Es gab auch verschiedene Öle, da habe ich dann auch mein Pflanzenöl schnell abgefüllt.
Okay, ich habe jetzt eine Liste, glaube ich, noch halbwegs im Kopf. Es fehlt noch Milch und Käse.
Genau. Milch habe ich in so einer Glasflasche im Kühlschrank gefunden. Ansonsten gibt es in dem Laden super viele Zero-Waste-Produkte, auch wie Haarseife, Klopapier eben ohne Verpackung und verschiedene Mehrwegbehälter aus Edelstahl oder Glas. Aber den Scheibenkäse für meine WG, den konnte ich tatsächlich nicht finden. Und deswegen habe ich im Nachhinein nochmal Hanna gefragt.
Wir haben tatsächlich mittlerweile ein paar im Pfandglas, so Sachen wie Mozzarella und so eingelegten Hartkäse. Aber eine frische Theke haben wir zum einen aus Platzgründen und aus Gründen des Personalaufwands nicht. Und weil zu unserer großen Freude mittlerweile echt viele Läden da auch mitmachen, dass man quasi seine eigene Box mitbringt.
Ja, und tatsächlich hat mir Hanna dann noch einige Biomärkte um die Ecke empfohlen, wo man Gemüse und Käse ohne Verpackung kaufen kann. Also man kann sagen, die Konkurrenz empfohlen, aber da merkt man, da steckt doch auch eine Botschaft hinter. Fand ich cool.
Also ich kann einfach in den Biomarkt laufen, habe meine Box dabei und sage, bitte hier hineinfüllen. Das ist eigentlich total einfach. Warum habe ich das noch nie gemacht? Ich bin ein Idiot.
In manchen geht's.
Okay. Also das Angebot ist auf jeden Fall gut bei Hanna, aber es ist noch nicht ganz perfekt, lese ich raus von dem, was du erzählst. Dafür natürlich kein Plastikmüll. Was ist dein Fazit?
Also von meiner Liste habe ich jetzt zumindest 4 von 5 Sachen problemlos bekommen. Trotzdem, das Sortiment ist noch speziell. Also meinen wöchentlichen WG-Einkauf könnte ich dort nicht machen, ohne zumindest nochmal woanders vorbeizuschauen. Außerdem für mich auch blöd, ich musste auch weiterfahren. Mit dem Fahrrad waren es jetzt 20 Minuten. Der Discounter bei mir um die Ecke, da brauche ich halt keine 5 Minuten zu Fuß.
Ich ahne jetzt auch, dass es preislich einen Unterschied gibt zu deinem Discounter, 5 Minuten von dir entfernt.
Auf jeden Fall. Also für ein Kilo Nudeln habe ich da 3,70 Euro gezahlt. Im Discounter kosten die Bio-Nudeln ein Kilo 1,50 Euro. Also weniger als die Hälfte, dafür natürlich dann mit Plastikverpackung. Man müsste also in jedem Fall draufzahlen, aber man sollte es, glaube ich, eher auch mit einem Biomarkt vergleichen als mit einem Discounter, weil die Produkte in diesem verpackungsfreien Supermarkt sind auch alle Bio. Und ja, da muss man sich halt entscheiden, ob einem hochwertiges Essen ohne Verpackung das wert ist. Für meinen Einkauf habe ich jetzt am Ende 10,37 Euro gezahlt.
Puls Spezial.
Es gibt Menschen, die haben sich das zur richtigen Lebensaufgabe gemacht, nach dem Prinzip Zero Waste zu leben. Robin, geht es überhaupt gar keinen Müll produzieren?
Ich kann es mir auch irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Und deswegen habe ich eine Frau besucht, die es wissen muss.
Ich habe gehört, du produzierst keinen oder kaum Plastikmüll, stimmt das?
Ja, also keinen Plastikmüll produzieren, das ist relativ schwierig. Wir produzieren sehr wenig Plastikmüll.
Wie machst du das?
Wer ist diese Frau, Robin?
Ich bin zu Manuela Gassner gefahren. Sie ist Bloggerin und Buchautorin zum Thema Zero Waste. Und ja, ich habe eine kleine Tour bekommen von Manuela durch ihr Zuhause in Freising. Und der erste Halt, der war in der Küche.
Was haben wir im Kühlschrank?
Viel Glas.
Viel Pfandglas, Milch in der Pfandflasche, Sahne in der Pfandflasche, Joghurt, Bier natürlich, regionales Bier in der Pfandflaschen.
Ich kenne das bei mir vor allen Dingen von so Lebensmitteln, Käse, Aufschnitt und so weiter. Sahne auch. Wie machst du das?
Also Sahne haben wir eben in der Pfandflasche. Käse können wir lose kaufen. Zum Beispiel der Käse, das ist ja Parmesan am Stück.
Gibt es irgendwas, wo es super schwer ist bei Lebensmitteln, wo du sagst, das hast du nicht, weil du hast noch nicht rausgefunden, wie du es ohne zu viel Müll dir besorgen kannst?
Am Anfang war es Schokolade.
Das ist ein hartes Leben.
Ich hätte nie aufgehört, Schokolade zu essen und habe dann im Zuge der Müllvermeidung aufgehört, Schokolade zu essen. Aber ich muss sagen, ich esse jetzt wieder Schokolade.
Wie machst du es?
Ich kaufe es mir einfach. Also ehrlich gesagt, wenn wir dann so viel Müll vermeiden und so viel Abfall und so viel Plastik, ob ich mir da als eine Tafel Schokolade kaufe oder nicht, das ist total egal. Ja? Wenn ich mir dadurch den Spaß und die Freude am Müll vermeiden nehme, dann habe ich einfach diese eine Verpackung und alles andere funktioniert dann einfach vielleicht besser.
Das ist was ganz Wichtiges, was ich bei Manuela gelernt habe. Man sollte wirklich nicht zu verbissen sein, wenn es um Zero Waste geht.
Ja, und vor allem nicht auf Schokolade verzichten, das liegt ja auf der Hand.
Genau, und diese Regel, die sollten wir, glaube ich, für alle Zeiten hier festhalten.
Wir vom Puls, wir haben ja kürzlich auch mal einen Film gemacht, ne, wie man im Bad auf Müll verzichten kann. Da hat Kollegin Ari ja zum Beispiel auf so wiederverwertbare Ohrenstäbchen umgestellt. Wie macht Manuela das im Bad?
Ja, das Bad hat sie mir als Nächstes gezeigt. Also Zahnbürsten gab es da neben den ganz alten elektrischen, nur aus Holz, genau wie Wattestäbchen. Statt Zahnpasta hat sie so Zahntabs, wie so kleine Tabletten. Das funktioniert auch,
gesehen, ja.
Schäumt aber nicht so. Shampoo gab es eben nicht aus so einer Plastikflasche, sondern so Körper- und Haarseife. Und ja, insgesamt war ich ein bisschen beeindruckt und habe Manuela dann mal gefragt, ob sie jetzt dafür irgendwo extra einkaufen muss.
Na, überhaupt nicht. Also gut, die Zahntabs zum Nachfüllen. Ein Freund von mir, der hat einen Lawn in Freising und der bietet das an. Aber Cremes ohne Mikroplastik, die findet man in der normalen Drogerie, genauso wie diese Wattestäbchen mit Papierschaft in der Drogerie. Seifen, die findet man ja auch überall. Und inzwischen gibt es auch die Holzzahnbürsten fast in jedem Drogeriemarkt. Und es gibt auch inzwischen Haarseife und festes Shampoo in allen Drogeriemärkten.
Ja, also Manuela ist da ziemlich pragmatisch. Und man sieht, man muss nicht immer in spezielle Zero-Waste-Läden gehen, um Sachen mit weniger Plastik zu kaufen.
Ich muss zugeben, was das Thema Bad angeht, bin ich wirklich kein Vorbild. Ich bin relativ weit entfernt von Zero-Waste. Ich habe gerade nochmal alles bin durchgegangen vor meinem geistigen Auge. Also ich falle da, glaube ich, immer noch auf relativ konventionelle, in Plastik verpackte Produkte rein. Wenn da irgendwas draufsteht, weißt du, so mit Orangenblüten, Lotus, Tahiti-Vanille oder so.
Dann riecht aber auch gut.
Es riecht gut und ich bin einfach ein Depp und fall immer drauf rein und kauf's. Aber ich gelobe Besserung und von nun an Immunität gegenüber den Lockrufen der bösen Kosmetikindustrie.
Ja, es ist noch ein dritter wichtiger Teil von ihrem Zuhause gewesen, den mir Manuela als Nächstes gezeigt hat, nämlich der Garten.
Ich sehe schon, du hast Hühner.
Ja, in der Stadt, ja, das darf man. Die fressen das, was am Kompost ist. Natürlich muss man sich um die Hühner kümmern. Das sind nicht Lebewesen, aber das sind die besten Haustiere, die ich jemals gehabt habe.
Ja, und sie sind praktisch, weil Hühner legen natürlich Eier, ganz ohne Plastikverpackung. Sie kümmern sich aber auch teilweise um den Kompost, weil sie die Reste essen. Und dieser Garten, ich sage dir, Manuela, pflanzt wahnsinnig viel selber an. Neben Beeren so ziemlich jedes Gemüse, an das ich denken kann. Ich habe sie mal gebeten, das aufzuzählen, aber das war so viel. Sie ist nicht mehr aus dem Erzählen rausgekommen.
Ja, das ist natürlich schön für sie, aber was ist, wenn man keinen Garten hat?
Ich habe leider auch keinen, aber man kann ja zum Beispiel auch so Sachen wie Tee oder Tomaten auf dem Balkon pflanzen. Klar, wenn man einen hat. Aber Manuela hatte auch noch eine weitere Idee.
Es gibt so viele Gemeinschaftsgärten inzwischen. Und das ist eine ganz aktive Gemeinschaft. Und das ist wirklich mit viel Spaß und Kochen verbunden. Oder Schrebergarten. Also ich habe selber einen Schrebergarten gehabt in München.
Ja, so ein ganzer Schrebergarten für einen Studierenden ist für allein vielleicht ein bisschen teuer. Aber gerade mit mehreren ist vielleicht eine coole Idee. Also mein Fazit vom Besuch bei Manuela war auf jeden Fall, nicht so krass stressen, wenn es um Zero Waste geht, sondern erstmal klein anfangen.
Die wirklich ultimativen Tipps, wie wir unseren Planeten vor unnötigem Plastikmüll schützen können, die hört ihr jetzt.
Die 8 Pulstipps für weniger Umweltbelastung durch Plastikmüll. Tipp Nummer 1, klein anfangen.
keiner verlangt, dass ihr von heute auf morgen wirklich Zero Waste produziert.
Tu es oder tu es nicht.
Ja, aber Schritt für Schritt. Wo kann man mit der Müllvermeidung anfangen? Zum einen schon mal Einwegprodukte wie Plastikbesteck und To-Go-Becher weglassen. Perfekt für den Einstieg ist außerdem Obst und Gemüse in Zukunft ohne Verpackung kaufen. Gibt es teilweise sogar im Discounter.
Tipp Nummer 2. Buy Big mit Großverpackungen.
Viele Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis, Weizen und Kaffee lassen sich auch in großen Mengen kaufen.
Nein, doch.
Das spart nicht nur Geld, sondern sorgt auch für weniger Einzelverpackungen.
Nein, doch.
30 Kilo Säcke passen vielleicht nicht in jede WG-Küche, halten dafür aber auch deutlich länger.
Tipp Nummer 3. Regional und saisonal einkaufen.
Wer beim Wochenmarkt oder den Bauern um die Ecke einkauft, sorgt nicht nur für weniger CO2-Belastung, sondern bekommt das Essen meistens auch ohne unnötige Verpackungen. Win-win quasi.
Tipp Nummer 4. Selbst kochen statt Fertiggerichte.
Tiefkühlpizza oder 5-Minuten-Terrine wird es auch in 10 Jahren nicht ohne Verpackungen geben.
No, please, no, no!
Doch, ist leider so. Deshalb besser früher als später wieder selbst den Kochlöffel schwingen. Dauert oft länger, ist aber gesünder und macht weniger Müll.
Tipp Nummer 5. Regionale Pfandflaschen und wie geil ist bitte Leitungswasser?
Plastikflaschen sind leicht. Da hört es aber auch schon auf mit den Vorteilen. Milch, Saft und Limonade gibt's oft auch im Glas, idealerweise sogar als Pfandflasche. Geil ist außerdem Leitungswasser, weil es sauber ist, direkt zu Hause und gar, also wirklich gar keine Verpackung hat.
Oh mein Gott! Wow!
Tipp Nummer 6. Wenn Müll, dann bitte richtig trennen.
Mülltrennung gibt's tatsächlich nicht zum Spaß oder weil bunte Mülltonnen einfach lustiger zusammen aussehen.
What?
Je sauberer wir trennen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass recycelbare Stoffe tatsächlich auch recycelt werden.
Tipp Nummer 7. Immer noch nicht genug? Dann schau mal nach Zero-Waste-Produkten.
Okay, du hast wirklich Bock, den Planeten zu retten, oder? Wenn du nach all den Tipps immer noch nicht genug hast, probier doch gerne mal weitere Zero-Waste-Produkte aus. Zum Beispiel Haarseife, Zahnputztabletten und selbstgemachte Putzmittel.
Tipp Nummer 8. Mach dir keinen Druck und hab Spaß.
Mach dir selbst und anderen nicht zu viel Stress. Klar ist Plastikmüll scheiße für die Umwelt. Aber wie scheiße wäre ein Leben zum Beispiel ohne Schokolade? Deshalb, die eine oder andere Verpackung ist immer okay. Vor allem, wenn es die Motivation zum Müllsparen hochhält.
Puls.
Machen wir mit Plastik unseren Planeten kaputt? Diese Frage, das war unser großes Ziel heute, das wollten wir beantworten. Was sagst du dazu, Robin?
Also, was ich gelernt habe, ja, Plastik ist natürlich scheiße für die Umwelt. Vor allem, wenn wir es eigentlich gar nicht bräuchten und nicht richtig entsorgen und recyceln. Aber Plastik ist auch ein Rohstoff, den man sinnvoll nutzen und auch wiederverwenden kann. Zumindest, wenn er eben recyclingfähig ist und jetzt nicht zum Beispiel so ein blöder Mischkunststoff.
Aber du sagst natürlich besser sparsam damit umgehen.
Auf jeden Fall, weil momentan eben zu viel einfach nicht stimmt. Also es gibt zu viele Mischverpackungen, die man schlecht recyceln kann. Es gibt zu wenig neue Verpackungen aus Rezyklat, also aus diesem recycelten Plastik. Mhm. Und wir exportieren auch aus Deutschland immer noch viel zu viel von unserem Plastikmüll ins Ausland. Und da können wir einfach nicht mehr kontrollieren, ob die Sachen da nicht doch im Meer landen. Ganz abgesehen von den ganzen Problemen mit Mikroplastik.
Ich fühle mich sehr motiviert, muss ich sagen. Ich gehe sehr motiviert aus diesem Studio raus, aus diesem Puls-Spezial. Ich nehme mir vor, ich gucke mal in den verpackungsfreien Supermarkt. Ich kaufe weniger parfümierte Duschgels in Plastikflaschen. Und wenn ich jemals aus meinem Scherbenviertel rausziehe, dann werde ich irgendwo hinziehen, wo ich Hühner halten kann. Ich habe nun einen Lebensentwurf für mich gefunden in dieser Sendung. Und was natürlich für immer in meinem Kopf bleiben wird, ist das Bild von einem schwimmenden, niedlichen Seehamster.
Ja, der Seehamster, der war auf jeden Fall ein Highlight. Bei mir ist es so, ich werde mit meiner WG auch noch mehr auf Mülltrennung achten und beim Einkauf, auch wenn es jetzt vielleicht doch noch der normale Supermarkt ist, darauf achten, in Zukunft eben mit weniger Verpackungen, weniger Plastikmüll zu produzieren und so zu kaufen. Und ich habe auch schon festgestellt, es geht auch im Discounter öfter, als man denkt.
Und damit sind wir am Ende von unserem Puls-Spezial. Zugemüllt machen wir mit Plastik unseren Planeten kaputt. Reporter war Robin Köhler. Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Loos. Und hinterm Mischpult saß Johanna Gusik. Robin, deinen mitgebrachten Plastikmüll nimmst du mit, ne?
Ja, absolut. Das wandert jetzt in die nächste gelbe Tonne oder in einen Wertstoffcontainer. Da wird hoffentlich noch irgendwas Cooles draus. Eine hippe Polyesterjacke oder so.
Die du dann bitte nur mit einem Deo mit ganz viel Aluminium drunter anziehen kannst.
Schauen wir mal.
Ansonsten stinkt das abscheulich. Und damit habe ich dir quasi schon das nächste Thema organisiert, Robin. Fang an zu recherchieren. Aluminium im Deo gibt es sicherlich bald als Puls-Spezial. Robin Köhler soll auch mal was machen hier.
Ja,
kein Urlaub.
Jetzt mache ich erstmal Urlaub.
Tschüss.
Ciao.